ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Und zu Gast heute Morgen im SWR 1 Studio, Yanis McDavid. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich.
Ohne Kappe im Studio. Ich hatte mich schwer auf Kappe eingestellt. Wonach wählst du aus?
Ja, das ist tatsächlich richtig. Ich wähle immer danach aus, ob ich vor allen Dingen jemanden dabei habe, der in der Lage ist, mir die Frisur zu machen und ob das dann auch klappt. Aber wenn die Frisur sitzt, weiß ich, es wird ein guter Tag.
Yanis McDavid, Autor, Motivationsredner, Leistungssportler, können wir sagen. Über all das werden wir reden. Aber ich glaube, erstmal müssen wir auflösen, warum du jemanden brauchst, der dir die Haare macht. Du hast keine Arme und Beine. Das heißt, bei bestimmten Sachen bist du darauf angewiesen, auf Hilfe.
Ja, das sind so die kleinen Vorteile davon, ehrlich gesagt, keine Arme und Beine zu haben, dass ich immer wieder auf Menschen zurückgreifen kann, die mir ihre Arme und Beine gewissermaßen ausleihen, im positivsten aller Worte und Sinne, und in dem Fall eben auch, um mir die Haare zu machen.
Dir geht's immer um Lösungen, nicht um Probleme. Musstest du heute Morgen schon ein Problem lösen oder hat alles super geklappt?
Nee, heute Morgen musste ich nur das Problem lösen, wie kriege ich mein Frühstück im Hotel und sozusagen das Auschecken und hierher kommen. Aber das waren jetzt alles nur Kleinigkeiten.
Sehr gut. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen, weil du persönlich die Atmosphäre dann einfach netter findest, ja?
Genau.
Was für uns so banal ist, ist es aber für dich nicht, hast du eben schon gesagt, keine Arme, keine Beine. Also um mal klar zu machen, man kann uns zwar zugucken über Studio TV, swr1.de, aber wie wir jetzt hier senden, ich stehe. Und wir sind auf Augenhöhe, weil du hast irgendwie so einen Hightech-Rollstuhl, der höhenverstellbar ist.
Genau.
Das ist ein Monstergerät.
Das ist ein ziemliches Monstergerät oder wie ich sagen würde, ich habe die besten High Heels der Welt und kann eben diese Höhe sozusagen flexibel anpassen. Und das ist für mich natürlich genial, weil ich mich eben auf Augenhöhe einer stehenden Person sozusagen hochliften kann. Und das ist natürlich für gerade für ganz viele Situationen, also jetzt hier passt es natürlich super, aber eben auch für Netzwerktreffen beispielsweise, Stehempfänge, gibt ja tausend Geschichten, wo man doch irgendwie im Stehen unterwegs ist.
Mhm. Ist es dir auch schon mal passiert, dass jemand merkwürdig, so überdeutlich oder fast schon ein bisschen kindlich mit dir gesprochen hat im Rollstuhl? Mhm. So nach dem Motto, da muss ja auch eine geistige Einschränkung mit einhergehen. Wie sehr ärgert dich das?
Das ist tatsächlich eine Sache, die vor allen Dingen früher öfter passiert ist, als ich noch so Kind, Jugendlicher war. Und damals hat mich das wahnsinnig geärgert, weil das natürlich auch etwas ist. Und das ist eben so dieser Punkt, den ich auch oftmals irgendwie sehr betone, dass ich sage, gerade wenn man mit einer Behinderung durchs Leben läuft, muss man noch mal viel aufmerksamer sein für Situationen, in denen andere versuchen, dein Selbstbewusstsein zu untergraben. Und das ist das, was sozusagen da passiert. Und insofern ärgert mich das total oder hat mich das dann total geärgert in solchen Situationen, weil ich eben festgestellt habe, okay, es ist jetzt für mich ungemein schwieriger, meine Selbstbestimmung, mein Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten und hier wirklich auch ernst genommen zu werden an der Stelle. Heute passiert mir das tatsächlich weniger, weil ich heute aber auch, glaube ich, dann am Ende des Tages proaktiver mit der Situation umgehe. Wovor ich aber immer noch nicht geschützt bin, sind Menschen, die mir ihr Mitleid aussprechen und das ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie.
Es ist total nett, dass du heute Morgen hier bist, weil du hast gerade ein Monsterprogramm. Heute in einer Woche willst du 2,4 Kilometer durch den Starnberger See schwimmen. Und bist eigentlich in so einer Trainingsphase, gleichzeitig noch Interviewmarathon. Also, wie bereitest du dich auf dieses Event vor?
Ja, genau. Ich versuche im Moment alles unter einen Hut zu kriegen. Diverse Autofahrten durch die Republik, Interviewmarathon und Trainingslager. Das Trainingslager startet dann sozusagen morgen früh direkt. In Österreich machen wir das diesmal an einem Bergsee. Das erste Mal für mich wirklich so ein Trainingslager eben auch im Freiwasser. Und das ist für mich eben das Wichtigste an der Vorbereitung. Ich habe jetzt in den letzten Monaten natürlich auch viel Schwimmtrainings gehabt, aber eben immer in der Halle. Und jetzt kommt es für mich hauptsächlich darauf an, okay, wie fühlt sich das Ganze eigentlich an im Freiwasser, wenn keine Bahnen geleint sind, wenn keine Wände da sind, wo man sich sozusagen abschlagen kann und die Wände macht, wenn man möglicherweise gar nicht die Orientierung so richtig hat. Also wie funktioniert das alles eben auch mit den Menschen, die mich dann begleiten und mir die Orientierung geben, mir Kompass sind und so weiter. Das wird eben das sein, was wir dann jetzt ausprobieren.
Und weißt du, wie kalt der See ist?
Bisher noch nicht. Ich habe mich besser noch nicht darum gekümmert, das in Erfahrung zu bringen. Aber ich bin bewaffnet mit zwei Neoprenanzügen. Insofern, ich hoffe, das klappt und ich setze sehr viel in das Wetter.
Im Schwimmen hast du gerade, im Mai war es, eine Medaille geholt und deutschen Rekord geschafft in der Startklasse 50 Meter Brust bei den internationalen deutschen Meisterschaften. Nimm uns mal mit, also Wie anstrengend ist das? Du schwimmst ja erst seit, ja, gerade einem guten Jahr, anderthalb Jahren.
Ja, das stimmt. Und deswegen war ich auch wahnsinnig überrascht, was das sozusagen schon irgendwie an Auswirkungen hat und dass ich da irgendwie schon Medaillen und deutsche Rekorde und ich weiß nicht was alles. Damit hätte ich in der Schnelle der Zeit oder in der Kürze, dass ich erst trainiere, hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich war total perplex dann auch in der Situation. Und es ist natürlich für mich immer noch, oder was heißt immer noch, aber es ist natürlich anstrengend. Also Schwimmen ist ein wahnsinnig anstrengender Sport für jeden und jede, glaube ich. Für mich nochmal im ganz Besonderen, weil ja die Schwimmbewegung, die ich mache, aus dem ganzen Körper kommt. Das heißt, ich mache im Grunde genommen durch den ganzen Körper hindurch eine Delfinwelle. Das ist hauptsächlich das, mit dem ich mich voran bewege und mit meinem rechten Oberschenkel. Ich habe noch so einen kleinen kurzen Oberschenkel rechts, mit dem ich sozusagen zusätzlich auch nochmal Vortrieb gerade beim Brustschwimmen dann kriege.
Weil wenn ich, also ich habe im Vorfeld der Sendung natürlich auch mit Menschen darüber gesprochen und habe gesagt, ich freue mich auf die Sendung und als ich das dann erzählt habe, war sofort der Reflex, ah ja klar, der schwimmt mit Prothesen. Nein.
Nein.
Genau, das muss man an der Stelle.
Hilfsmittel sind tatsächlich auch gar nicht erlaubt. Mhm. Also das heißt, das wäre überhaupt nicht sozusagen, dass man das machen dürfte. Und deswegen schwimme ich also tatsächlich ganz ohne alles, nur mit meiner eigenen Körperkraft.
Und Anschlagen dann am Bahnende funktioniert mit dem Kopf.
Ja, Anschlagen am Bahnende funktioniert tatsächlich nur mit dem Kopf. Das ist ein sehr leidliches, ein sehr unschönes Thema tatsächlich. Bei mir geht das im Moment noch, weil ich noch nicht die Geschwindigkeiten dann tatsächlich drauf habe, wo das dann wirklich auch schmerzhaft wird. Aber es gibt AthletInnen, die sozusagen auch mit dem Kopf anschlagen müssen, die auch Paralympics schon geschwommen sind. Das ist also gerade ein heißes Thema, weil wir natürlich hingehen und sagen, Sportlergesundheit muss an erster Stelle stehen. Mhm. Gleichzeitig fehlt aber im Moment noch eine Reaktion vom Internationalen Paralympischen Komitee. Die halten sich da im Moment noch sehr bedeckt, was sozusagen Ausnahmegenehmigungen und entsprechende Lösungen angeht.
So, wir haben es gesagt, jetzt dann heute in einer Woche Starnberger See. Viel Training, eigentlich gut, dass das neueste Buch schon geschrieben ist und gedruckt war. Es ist ja gerade im Moment ziemlicher Stress. Also All Inclusive heißt das neue Buch, wie wir Job und Alltag barrierefrei machen. Die Idee, deine Idee ist, Behinderte sind eine Bereicherung für den Arbeitsmarkt. Mhm. Das klingt eigentlich so simpel und wird ja aber offenbar trotzdem nicht erkannt. Warum nicht?
Es klingt so simpel und ich meine, wenn man sich die Studienlage oder die Informationen durchliest, also das Wissen ist sozusagen da und wir haben, glaube ich, aber eine Lücke in der Umsetzung dann tatsächlich. Und das ist etwas, was ich mir angeguckt habe und was ich wahnsinnig absurd finde, weil ich auch gleichzeitig es wahnsinnig absurd finde, dass wir diese ganze Inklusionsdebatte meiner Meinung nach völlig falsch führen. Wir fokussieren uns immer irgendwie auf die Probleme, auf die Herausforderungen, auf die Defizite, was das Ganze kostet und so weiter und so fort. Und es fehlt mir in der Debatte der Blick auf die Potenzial auf, das, was wir als Gesellschaft gewinnen können dadurch. Und das war sozusagen mein Ansatz zu sagen, ich schreibe dieses Buch jetzt mal, um ein bisschen einen anderen Blick in diese Debatte einzubringen und zu sagen, hey, Menschen mit Behinderungen sind genauso Fachkräfte, die sozusagen auch mithelfen können, den Fachkräftemangel in Deutschland zu lösen. Und dieser Gedanke, der kam mir bislang viel zu kurz.
Dabei gibt es ja in Deutschland eine gesetzliche Vorschrift. Danach müssen Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten mindestens 5% der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzen. Wenn sie das nicht machen, zahlen sie eine sogenannte Ausgleichszahlung. Mhm. Das heißt, es gibt viele, die zahlen lieber das Geld, statt die Menschen zu beschäftigen.
Es gibt viele Unternehmen, die zahlen lieber das Geld. Es gibt erschreckend viele Unternehmen, die überhaupt keinen Menschen mit Behinderung eingestellt haben und dann auch die höchste Ausgleichsabgabe sozusagen, die man zahlen kann. Ich glaube, es sind 720 Euro jetzt ab diesem Jahr pro Arbeitsplatz, der nicht besetzt ist, pro Monat. Und ich meine, das ist eine Menge Geld, das muss man sich mal vorstellen. Gleichzeitig muss ich allerdings sagen, dass diese gesetzliche Situation eigentlich im Grunde genommen ein zahnloser Tiger ist, weil diese Ausgleichsabgabe von der Steuer abgesetzt werden kann. Und das finde ich wahnsinnig absurd. Es kommt mir vor, als würde ich als Selbstständiger meine Knöllchen, weil ich zu schnell gefahren bin, von der Steuer absetzen können. Ich meine, an dem Punkt ist es ja keine Strafe mehr.
Ja, verstehe. Also die Conclusio deines Buches ist eigentlich, auch Demokratie braucht Inklusion. Ja, also so funktioniert es sonst nicht. Teilhabe gehört einfach dazu.
Ja.
Jetzt erleben wir aber eigentlich, wenn wir die Gesellschaften teilweise so beobachten, einen Trend in eine andere Richtung. Welche Sorgen macht dir das?
Das macht mir sehr große Sorgen, weniger wegen uns selbst, sondern als vielmehr macht mir das Sorgen für die ganze Gesellschaft. Mhm. Weil ich meine, wir können nicht leugnen, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind. Das bleibt so, egal welcher amerikanische Präsident was von sich gibt und egal welche Rückschritte wir international gerade auch erleben. Wir bleiben trotzdem weiterhin eine vielfältige Menschheit. Und die Frage ist doch, die wir uns als Gesellschaft stellen müssen, wie gehen wir mit dieser Vielfalt um? Wollen wir versuchen, sie an den Rand anzudrängen, irgendwie zu ignorieren, was alles Geld kostet, was alles Aufwand ist. Oder gehen wir hin und sagen, wir wollen die Vielfalt in der bestmöglichen Art und Weise gewinnbringend für uns einsetzen. Und vielleicht nur ein kleiner Gedanke nochmal dazu. Die allermeisten Behinderungen, und zwar 97% aller Behinderungen, bekommen die Menschen erst im Laufe ihres Lebens. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass alle, die uns jetzt zuhören und keine Behinderung haben, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, es könnte passieren, dass ihr morgen neben mir im Rollstuhl fahrt. Und ich glaube, dass das eben ein Gedanke ist, den wir uns viel zu selten klar machen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns diesen Gedanken öfter mal klar machen würden, wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben würden.
Yanis McDavid hat gerade aktuell ein neues Buch rausgebracht. Und für das Buch bist du viel gereist durch Deutschland, hast dich mit Managern und Personalchefs getroffen. Rollstuhlfahrer in Chefetagen gibt's ja so gut nicht. Also du hast zumindest keinen getroffen. Warum nicht?
Ich habe tatsächlich niemanden getroffen. Es gibt natürlich auf einer mittleren Management-Ebene heutzutage schon Menschen mit einer Behinderung auch in Führungspositionen. Allerdings eben in den wirklichen Manager-Etagen, in den Chef-Etagen, da suchen wir tatsächlich noch vergeblich danach. Und diese Frage habe ich mir genau auch gestellt. Warum eigentlich nicht? Also was ist der Grund? Habe da auch die Managerin, die ich getroffen habe, damit konfrontiert mit dieser Frage und habe verschiedenste Antworten bekommen. Mein Eindruck dabei ist, ich glaube, Deutschland ist noch nicht so weit, so leid mir das an der Stelle tut, das sagen zu müssen. Ich glaube, dass wir es immer noch mit unheimlich vielen Vorurteilen zu tun haben. Vor allen Dingen mit dem Vorurteil, Menschen mit Behinderung sind ja gar nicht so leistungsfähig wie andere. Ja, oder das Vorurteil, die werden wir ja nie wieder los oder wir müssen uns in einer ganz anderen Art und Weise um die kümmern. Und das ist genau eben diese Defizitorientierung, der ich eigentlich etwas entgegensetzen wollte und auch will mit diesem Buch, um zu sagen, hey, aber gucken wir doch mal darauf, was wir alles dadurch gewinnen können, welche Perspektiven neu in der auch die Chefetagen sozusagen eingebracht werden können. Und das ist das, was Inklusion fordert. Inklusion ist nicht einfach so ein weichgespültes Thema, wo wir auch mal ein Projekt für Menschen mit Behinderung machen und dann fühlen sie sich alle wohl, sondern Inklusion stellt auch die Machtfrage.
Auch in der Politik gibt es nicht so viele, ne? Du schreibst, erwähnst in deinem Buch Malu Dreyer, die frühere Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz mit multiple Sklerose, die jahrelang hier immerhin Regierungschefin war, aber auch eine von wenigen in der Politik ist, ne?
Ja, eine von wenigen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Politik ist da noch ein bisschen durchlässiger oder schon ein bisschen durchlässiger, als es die Privatwirtschaft ist. Ich meine, wir haben bestimmte Beispiele. Wir haben jetzt auch eine gehörlose Abgeordnete im Bundestag, beispielsweise Heike Heubach. Also da gibt es Beispiele, die man irgendwie aufzählen kann. Es ist mir am Ende des Tages immer noch zu wenig, weil es immer noch Leuchttürme sind. Mhm. Natürlich sind Leuchttürme wichtig, aber Inklusion sagt ja, es ist ganz normal.
Am Ende hättest du eigentlich gerne so eine Art 10-Punkte-Plan verfasst am Ende deines Buches, also wie Inklusion gelingen kann. Hast du nicht gemacht. So einfach ist es dann offenbar doch nicht.
Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Und weißt du, ich bin wahnsinnig ungeduldig. Und dann gucke ich mir diese Debatte an und dann gucke ich mir an, wie lange diese Debatte auch schon geführt wird, wie lange Menschen mit Behinderung in Deutschland schon dafür kämpfen, endlich ernst genommen zu werden, endlich auch in die Strukturen dieser Macht sozusagen reinkommen zu können und all diese Fragen stellen. Und dann sehe ich eben, oh, es ist eben doch sehr langsam. Und da war ich eben dann vielleicht doch ein bisschen zu schnell am Anfang des Buches, dass ich dachte, na gut, du interviewst jetzt einfach mal ein paar Leute, dann hast du den 10-Punkte-Plan und wenn man den abarbeitet als Unternehmen, dann ist man inklusiv. So leicht ist es natürlich nicht. Gleichzeitig habe ich eben auch gemerkt, ich will dann eben auch doch vielleicht nicht zu sehr der Querulant sein, ja, zu sehr derjenige, der zu unangenehme Fragen stellt und war da selber, und das gestehe ich auch in diesen Gesprächen, oftmals in einer Zwickmühle. Dass ich auf der einen Seite dachte, ich bin ja auch dankbar dafür, dass sich diese Türen für mich geöffnet haben, dass diese Menschen bereit waren, mir Rede und Antwort zu stehen, und auf der anderen Seite hätte ich aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch gerne vielleicht nochmal eine etwas provokativere Frage auch gestellt.
Am Ende was überwiegt? Begeisterung oder Frustration oder?
Begeisterung ist es nicht. Ich hätte mich gefreut, dass ich begeisterter bin und ich hätte auch wirklich gerne in das Buch reingeschrieben, hey, die deutsche Wirtschaft ist auf einem wirklich guten Weg, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, ja, das wird. Dauert nur noch ein bisschen. So optimistisch kann ich leider nicht sein, zumal in der Zeit, in der ich dieses Buch geschrieben habe, plötzlich ganz viele Dinge auch in Deutschland passiert sind. Wir haben eine neue Regierung bekommen, eine Regierung, bei der zumindest ich relativ wenig Hoffnung habe, dass sich da im Bereich Inklusion und Diversity groß was bewegt in den nächsten Jahren dieser Amtszeit. Das sind alles eben so Sachen, und deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten, Was mir tatsächlich allerdings Hoffnung macht, ist die jüngere Generation. Also die, die jetzt nachkommt. Ich habe ja auch den 13-jährigen Paul interviewt. Mhm. Der ist ohne Arm und Beine geboren. Wir haben eben da auch dann einiges an Kontakt jetzt schon gehabt und stehen auch immer noch im Kontakt. Und was ich da total cool finde, ist, Paul ist mit seinen 13 Jahren jetzt schon wesentlich selbstbewusster, als ich es damals war. Und meine Hoffnung ist, dass diese Generation sich die Rechte, die wir erkämpft haben und auch die Generation vor mir erkämpft haben, dass die sich die nicht so schnell nehmen lassen werden.
Und dazu dann noch ein technischer Fortschritt, der ja auch noch mehr möglich macht für Jugendliche wie Paul.
Genau, der technische Fortschritt, der schon mir natürlich unheimlich viel ermöglicht hat, durch meinen Hightech-Elektro-Rollstuhl, durch mein umgebautes Auto, mit dem ich selbstständig unterwegs sein kann, durch Smartphone, Smart Home und so weiter und so fort. Und diese Entwicklung geht ja weiter und ich habe tatsächlich auch ein Stück weit die Hoffnung, dass uns auch da die künstliche Intelligenz nochmal einiges an Schub geben wird.
Janis, du schreibst in deinem Buch, dass du durch den Rollstuhl, das Smartphone und das Auto vergessen kannst, dass du behindert wirst. Also die Formulierung ist ja wichtig, ne? Ja. Nicht, dass du behindert bist, sondern behindert wirst. Also Technik, ein echtes Geschenk.
Technik ist tatsächlich in meinem Fall wirklich ein sehr großes Geschenk, weil mir eben diese technischen Hilfsmittel, Smart-Home-Technologien vielleicht auch noch mit dazugenommen, tatsächlich die Behinderung ein Stück weit nehmen, beziehungsweise dafür sorgen, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen, deswegen sage ich ja eben, ich werde behindert, nicht ich bin behindert, dass diese gesellschaftlichen Auswirkungen dadurch, dass ich in einer Welt lebe, die kreiert wurde für, im Übrigen muss man ja sagen, Männer auf dem Höhepunkt ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit, dass also diese Auswirkungen, diese ganzen Barrieren ein Stück weit abgemildert werden.
Deinen ersten Rollstuhl hast du bekommen mit 19 Monaten, also als anderthalbjähriger. Der jetzige Rollstuhl ist mit dem wahrscheinlich halt nicht mehr viel gemein, ne? Das ist jetzt ist schon nochmal anders, also höhenverstellbar. Und
ja, wobei der war damals tatsächlich auch schon höhenverstellbar, okay, weil ich ja selber auch einsteigen musste in den Rollstuhl, können musste. Das heißt, der hatte einen Sitz, der sich bis zum Boden sogar abgesenkt hat, dass ich eben quasi mehr oder weniger ebenerdig einsteigen konnte. Ja, mit 19 Monaten ist extrem früh, würde man vielleicht erstmal denken, aber für meine Eltern war das total logisch, weil meine Eltern gesagt haben, naja, wenn andere Kinder laufen lernen, dann soll Janis auch laufen lernen. Und Janis lernt eben mit einem Elektrorollstuhl laufen. Manch einer hat ein bisschen Sorge um unsere Küchenschränke, aber das ist alles gut gegangen.
Und dann hast du irgendwann auch Autofahren gelernt. Du hast ein speziell umgebautes Auto. Wie fährst du also mit so einer Art Joystick?
Genau, ich fahre tatsächlich mit einem Joystick und ich wundere mich manchmal, warum nicht eigentlich alle Menschen mit einem Joystick fahren. Also ich meine, es ist ja eigentlich völlig absurd, dass man Autos mit zwei Pedalen, mit einem Lenkrad, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ne? Woher kommt das eigentlich, diese Idee? Und ich fahre eben mit einem Joystick, mit dem ich Gas geben kann, mit dem ich bremsen kann und mit dem ich lenken kann. Und für alle anderen Funktionen, die man so braucht, Blinker, Licht, Hupe, keine Ahnung, habe ich einen Touchbildschirm auf der rechten Seite angebracht, den ich mit meinem rechten kurzen Arm sozusagen drücken kann oder auch mit Sprachsteuerung, aber da ich meistens Radio oder Musik beim Autofahren höre, funktioniert die Sprachsteuerung dann nicht mehr so gut.
Okay, so und jetzt gibt es ja die neueste Entwicklung seit ein paar Jahren, E-Autos. Und was dich total ärgert, dass ein E-Autofahren eigentlich ohne Arme nicht geht, weil die Ladesäulen nicht barrierefrei sind.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, über das könnte ich mich wahnsinnig aufregen. Und da geht's gar nicht nur um Autofahrer und Autofahrerinnen ohne Arme, ja, sondern ich meine, da geht's auch um ältere Menschen. Da geht's vielleicht um Menschen, die irgendwie eine andere Form von Behinderung haben, die vielleicht nicht wahnsinnig stark sind. Also allein die Tatsache, wie schwer so ein Ladekabel ist, das ist ja völlig absurd. Aber worüber ich mich am meisten aufrege, ist, dass wir uns seit Jahrzehnten den Mund fusselig reden, auch in der politischen Debatte, im politischen Lobbyismus, uns den Mund fusselig reden, dass wir bitteschön endlich mal Barrierefreiheit und Inklusion von Anfang an mitdenken, weil es dann eben nicht teurer wird, als wenn man es dann erst sozusagen mühsam nachrüsten muss. So, jetzt haben wir mit der E-Mobilität eine Situation, wo wir eine Infrastruktur von Grund auf neu aufbauen und implementieren. Und man muss dazu sagen, bis vor kurzem gab es nicht mal eine Norm für die Frage, was barrierefreie Ladepunkte eigentlich angeht.
Okay.
Ja, das heißt also, dieses Thema wurde politisch komplett vergessen, komplett wieder ausgeklammert. Und das ist etwas, wo wir uns tatsächlich extrem drüber ärgern, weil das Ganze ja auch mit Steuergeldern finanziert wurde. Und ich finde, das kann nicht sein, im Jahr 2025 oder wo das dann natürlich auch angefangen hat, also in unserem Jahrhundert, dass wir so viel Steuergelder in eine neue Technologie, in eine neue Infrastruktur stecken und eine ganz große Bevölkerungsgruppe sozusagen dort nicht berücksichtigen.
Eigentlich verrückt. In der Technik, in der Weiterentwicklung könnte ja theoretisch auch die Möglichkeit stecken, dass du Arme und Beine bekommst, aber das ist keine Option.
An dem Punkt sind wir noch nicht. Ich will jetzt nicht sagen, sozusagen, also angenommen, es gibt irgendwann die Möglichkeit, vielleicht weniger über Prothesen. Das Thema ist für mich, glaube ich, mehr oder weniger abgeschlossen. Mhm. Ich will das nicht an meinem Körper dran haben. Aber ich sag mal so, ein Roboterarm, der mit künstlicher Intelligenz ausgestattet an meinem Rollstuhl sitzt und, keine Ahnung, mir Türen öffnen kann oder Menschen vielleicht mal einen kurzen Stupser auf die Wange gibt oder mir irgendwas aus dem Supermarktregal rausholt. Ich glaube, das, wenn das irgendwann mal wirklich an einem Punkt ist, dass man sich darauf verlassen kann und dass es gut funktioniert, würde ich heute nicht sagen, dass ich das sozusagen ablehnen würde.
So, jetzt haben hoffentlich alle Entwickler in Rheinland-Pfalz und drumherum gut zugehört. Autor, Speaker, Leistungsschwimmer, Botschafter für Inklusion. Habe ich was vergessen?
Nee, aber ich finde das ja total spannend, dass ich eben diese Möglichkeit habe, in alle diese unterschiedlichen Berufe mal so reinzuschnuppern und mal zu gucken, wie fühlt sich das eigentlich an. Heute bin ich vielleicht auch noch Lockenmodel und irgendwie fühlt sich es gerade auch ein bisschen an wie Praktikant im SWR 1.
Wir müssen, glaube ich, mal das Leben, dein Leben durchgehen, um zu klären, wie du da hingekommen bist. Also 1991 in Hamburg geboren. Deine Eltern fühlten sich überfordert mit dem Säugling ohne Arme und Beine und haben dich dann zu Pflegeeltern nach Bochum gegeben. Jetzt, paar 30 Jahre später, würdest du sagen, es war eine gute Lösung?
Es war die beste Lösung, die meine Eltern finden konnten. Oder wie ich immer sagen würde, ich habe zwar keine Arme und Beine, aber dafür vier Eltern. Ich weiß zwar heute manchmal nicht, was eigentlich anstrengender ist. Also auch vier Eltern wollen natürlich irgendwo gesehen und betreut werden ein Stück weit. Aber ich finde, dass das die beste Entscheidung war, die meine Eltern damals treffen konnten. Weil jetzt muss man sich mal vorstellen, meine Eltern waren damit auch ein bisschen überrascht bei meiner Geburt. Und es gibt ja dann immer unfassbar viele Menschen im Umfeld, die immer alles besser wissen. So, und die reden dann alle auf dich ein, während du selber gerade irgendwie eigentlich dabei bist, dich irgendwie zu sortieren. Und dann in der Situation eben zu sagen, wir geben den Jannis nicht einfach nur ab und weg und so weiter, sondern wir suchen aktiv nach Menschen, nach Eltern, die sich mit vielleicht so einer Situation in Ansätzen zumindest ein bisschen besser auskennen und die sich bewusst für den Jannis entscheiden können.
Das heißt aber, ich verstehe dich richtig, du hast zu allen vier Elternteilen auch Kontakt nach wie vor.
Ich habe super Kontakt zu allen vier Elternteilen. Wir treffen uns und telefonieren in zwar unregelmäßigen Abständen, aber doch irgendwie häufig. Und ja, das Verhältnis ist super.
Das ist ja bemerkenswert. Das ist erstmal nicht selbstverständlich, oder?
Nein, das ist es natürlich nicht und das war auch nicht immer so. Ne? Mhm. Das ist natürlich klar, auch ich war mal in der Pubertät und die Pubertätzeit ist für alle, glaube ich, eine schwierige Zeit. Und gerade wenn man dann auch so eine Situation hat mit verschiedenen Eltern, ist das auch ein Stück weit ein gefundenes Fressen natürlich, sich da irgendwie auch reinzusteigern. Das war natürlich in der Zeit auch nicht immer leicht, aber ich habe dann irgendwann für mich verstanden, mir geht es darum, einmal zu verstehen, was die Beweggründe sind. Und da habe ich mich sehr intensiv mit meinen leiblichen Eltern dann auch mal ausgetauscht, auch vor allen Dingen mit meiner leiblichen Mutter mich dazu ausgetauscht und habe dann rückblickend festgestellt, ich wäre nicht der, der ich heute bin und ich hätte nicht dieses Selbstbewusstsein und auch nicht diese Selbstständigkeit, die ich habe, wenn das sozusagen anders gekommen wäre.
Du warst, bist fröhlich, unbeschwert aufgewachsen, bis du 8 warst. So. Mhm. Und dann gab es irgendwie so einen Knick. Warum?
Ja. Ja, als kleines Kind habe ich mich wirklich ganz normal gefühlt. Ich dachte immer, wieso bin ich behindert, nur weil ich blonde Locken habe? Also das war für mich irgendwie völlig klar, dass das nicht der Fall ist. Ich wusste natürlich, ich habe keine Arme und Beine, so auf so einer logischen Ebene. Aber für mich war das nicht anders, wie Sommersprossen haben. So, ne? Und mit 8 Jahren erst, was ja unfassbar spät ist eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, erst mit 8 Jahren gab es eben eine Situation mit einem Spiegel und so weiter, wo ich dann erstmal so richtig realisiert habe, wie gravierend anders meine Situation doch ist. Und wo ich dann erst angefangen habe mit 8 Jahren tatsächlich, mich auch dafür zu schämen, wie ich aussehe und wer ich bin und mich selber und meinen Körper ein Stück weit abzulehnen, weil das war ja nicht das, wie ich mich gefühlt habe. Also ich habe da in diesen Spiegel geguckt und das war eine völlig absurde Situation, weil ich natürlich logisch, weiß man ja, wenn man in den Spiegel guckt, dann sieht man sich selbst, ist klar. Aber irgendwie war das doch jemand völlig anderes.
Und dann hast du aber als Jugendlicher dann an einem Punkt entschieden, dich so anzunehmen, wie du bist und sagst, heute, das war die beste Entscheidung deines Lebens. Aber ich meine, da hinzukommen, wie hast du es geschafft?
Also erstmal musste ich natürlich durch ein sehr tiefes Tal und ein Loch auch dann durch, habe viel auch gegen mich selber angekämpft. Das waren aber alles irgendwie so innerliche Kämpfe. Nach außen hin hat man da wenig von mitbekommen und ich war weiterhin auch so der selbstbewusste Typ. Ne? Ich hatte mein Selbstbewusstsein so als Schutzschild vor mir hergetragen, aber es gab doch immer wieder Situationen, wo mir klar war, boah, du bist einfach echt irgendwie anders und du bist echt irgendwie dann doch behindert, in Anführungsstrichen, was auch immer das dann heißt. Und durch dieses Loch musste ich erstmal durch, bis ich dann irgendwann so zu dieser Erkenntnis kam. Und das war ein langer Prozess, auch mit vielen Gesprächen dann natürlich, die ich irgendwie geführt habe mit Freunden, mit meinen Eltern. Aber eben auch viele Zwiegespräche mit mir selbst tatsächlich. Das war am Ende der ausschlaggebendere Punkt. Am Ende dann zu sagen, naja, eigentlich musst du an den Punkt kommen, diese Situation zu akzeptieren, wie sie ist.
Und so ist sie.
Und so ist sie. Und das habe ich mit 17 Jahren geschafft. Das war für mich die wichtigste und die beste Entscheidung meines Lebens, weil diese Entscheidung alles verändert hat. Und dann im Laufe der Jahre danach war natürlich mein Ziel, nicht nur es einfach irgendwie zu akzeptieren, so nach dem Motto, ja gut, kannst halt eh nichts ändern. Klar, das war der erste Schritt. Aber ich würde heute so weit gehen zu sagen, ich finde es heute eigentlich richtig cool. Und ich glaube, selbst wenn es die berühmte gute Fee geben sollte, die irgendwie mir einen Wunsch freigibt, würde ich mir das nicht wünschen, weil ich heute so weit bin zu sagen, ich habe es nicht einfach nur akzeptiert, sondern ich finde es richtig cool, wie es ist.
Also was nicht wünschen, Arme und Beine zu haben?
Arme und Beine zu okay. haben würde ich mir nicht wünschen. Ich würde auch diesen Wunsch nicht verschwenden dafür. Ich finde, ja. es gibt wichtigere Dinge, die man sich wünschen kann. Nein, und jetzt muss man natürlich auch dazu sehen, ich habe das natürlich auch ein Stück weit zu meinem Beruf und zu meiner Aufgabe gemacht, habe mich natürlich irgendwie auch dran gewöhnt. Ich wäre ja heute, und das ist ja das was man sich dann vorstellen muss, ich wäre ja heute viel behinderter, wenn ich plötzlich Arme und Beine hätte. Ich wüsste damit ja gar nichts anzufangen.
Grenzen überwinden, darum geht es dir auch in deinen Vorträgen. Du hältst ja Motivationsreden. Dazu brauchst du eine wahnsinnige mentale Stärke bei allem, was du machst. Ja, auch wir hatten das Leistungsschwimmen. Ja, du hast dich damit beschäftigt, also mit mentaler Stärke. Hast du ein Seminar besucht, Mentalcoach? Hilft dir das persönlich und in deinem Job, also bei den Reden?
Ja, absolut. Also beides. Ich glaube, dass ich diese Entwicklung, die ich jetzt im Leistungsschwimmen hinlegen konnte, nur deshalb hinlegen konnte, weil ich Mentaltrainings sozusagen verinnerlicht habe für mich, weil ich weiß, was auch mental da funktioniert und was man da sozusagen an Booster auch nochmal für sich rausholen kann. Und gleichzeitig ist das natürlich auch komplett in meine Vorträge eingeflossen, weil ich auch da gemerkt habe, hey, irgendwie, das ist total, also einerseits habe ich natürlich gemerkt, wie cool es ist, Menschen auch von der Bühne aus sozusagen zu motivieren. Ich finde das auch eine wahnsinnige Ehre für mich, dass ich diesem Beruf nachgehen kann, auf Bühnen stehen kann. Da eben diese Vorträge sind, glaube ich, immer so eine Mischung aus Mentaltrainingstools sozusagen und aber eben auch sehr autobiografisch geprägt. Also meine eigenen Erfahrungen, mein eigener Weg, der den Menschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Idee mitgibt, sie inspiriert, vielleicht ein bisschen Mut macht.
Und wer engagiert dich? Also du trittst auf vor Unternehmen.
Genau, das sind ganz unterschiedliche Unternehmen, von klein bis ganz groß. Es sind Verbände aber auch, ganz unterschiedliche Veranstaltungen, vom Mitarbeiter-Event über Führungskräfte-Events bis hin zu Schulen sozusagen, die mich auch manchmal engagieren. Also ganz bunt gemischt. Und das ist das, was für mich auch den Reiz dabei ausmacht, weil dadurch wird es für mich nicht langweilig, obwohl ich durchaus im Jahr so um die 50 Vorträge halte und das jetzt schon seit circa 10 Jahren da unterwegs bin. Aber das wird eben nicht langweilig, weil es eben so unterschiedlich ist.
Und es kommt ja auch immer wieder was Neues dazu. Also wenn wir jetzt nochmal beim Schwimmen bleiben, ja. Du hast ja erst von einem guten Jahr Schwimmen gelernt, hattest vorher auch traumatische Erfahrungen im Wasser gemacht. Ne? Also das wird ja dann auch in die künftigen Vorträge auch nochmal mit einfließen.
Genau, das wird mit einfließen. Das ist auch schon ein Stück weit mit eingeflossen. Mittlerweile haben meine Vorträge nicht mehr Hand und Fuß, so wie mein Leben auch nicht. Und gleichzeitig werden sie auch spritzig und kopfüber, also wie im Schwimmsport. Und das ist für mich natürlich auch ganz spannend, weil für mich geht es ja auch darum, zu wissen, über was ich rede. Also das selber auch mal sozusagen an mir selbst irgendwie dann ausgetestet zu haben. Ich lese jetzt nicht ein Motivationsbuch und halte dann irgendwie einen Motivationsvortrag, weil ich ein Buch darüber gelesen habe. Das wäre mir auch zu kurz gedacht. Und deswegen ist gerade für mich auch so nochmal ganz spannend, wie schaffe ich es eigentlich, diesen Schwimmsport und dieses Leistungstraining, also Thema Disziplin, dranbleiben, sich selbst herausfordern, das natürlich dann auch wiederum in die Vorträge einfließen zu lassen.
Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, hast das Studium abgebrochen, weil du dann auch schon gearbeitet hast als Vortragsredner. Ja. Du hast ja jetzt in deinem aktuellen Buch, wo es darum geht, Menschen mit Einschränkungen in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen, auch mit Führungskräften gesprochen. Kannst du dir denn vorstellen, mal als Führungskraft zu arbeiten?
Also, ob ich mir vorstellen kann, als Führungskraft ganz klassisch in einem großen Unternehmen zu arbeiten, das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde es nicht grundsätzlich ausschließen, weil ich gelernt habe, man soll niemals nie sagen. Und vor 2 Jahren hätte ich noch gesagt, niemals werde ich Schwimmer und schon gar nicht Leistungsschwimmer. Ja, jetzt ist es irgendwie anders gekommen. Also man soll niemals nie sagen. Im Moment steht es nicht auf meiner Agenda tatsächlich. Allerdings bin ich natürlich trotzdem irgendwie als Selbstständiger in den Medien ja präsent und dadurch natürlich auch irgendwie so eine Art Führungskraft, wenn man so möchte. Also je nachdem, wie man den Begriff sozusagen für sich dann deuten möchte. Aber für mich liegt im Moment der Reiz doch da drin, auf ganz unterschiedlichen Ebenen sozusagen unterwegs sein zu können und ganz unterschiedliche Menschen zu erreichen.
Ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, du lässt nichts aus. Also du bist Botschafter für Inklusion und Vielfalt, positionierst dich klar gegen Diskriminierung und vor ein paar Jahren hast du dich geoutet, dass du homosexuell bist. Warum war dir das wichtig?
Ja, dann bin ich noch Vegetarier und Waldorfschüler und mag keinen Rosenkohl. Also das ist wirklich, die Liste ist lang. Nein, mir war das natürlich wichtig, einfach zu mir selbst zu stehen. Ja, ich meine, das ist es ja, worum es geht. Und ich bin immer so ein bisschen erstaunt, dass wir irgendwie um dieses Coming Out so einen riesen Bohai machen und es dann immer heißt, warum müsst ihr das immer allen auf die Nase binden? Aber gleichzeitig stellen wir ja fest, Menschen, die heterosexuell sind, binden es einem ja auch ständig auf die Nase, indem darüber erzählt wird, ob man mit dem Mann oder der Frau oder den Kindern sozusagen kurzfristig im Urlaub war und überall spielt es ja durchaus eine Rolle und natürlich spielt es auch in meinem Leben eine Rolle.
Dabei hast du den Rat eines Geschäftsmannes bekommen, das finden vielleicht nicht alle Unternehmen gut, gerade wenn du da als Speaker, als Redner auftrittst. Hat dich das verunsichert?
Es hat mich ehrlich gesagt eher verärgert, weil ich schon damals in dem Moment wusste, das sind Unternehmen, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Also da hatte ich damals auch schon das Selbstbewusstsein zu sagen, nee, also Leute, das kann ja nicht der Grund sein, mich jetzt weiterhin zu verstecken. Ich stehe zu mir, ich stehe zu dem, wie ich bin. Und ehrlich gesagt, und das war für mich auch nochmal ganz spannend, so diese Erkenntnis, dass ich schwul bin, war für mich auch nochmal sehr hilfreich in der Akzeptanz meines eigenen Körpers. Weil ich eben in der queeren Community Menschen gesehen habe, die mit Stolz zu sich selbst stehen, ja, die stolz darauf sind, wie sie sind und für den Kampf, den sie sozusagen gekämpft haben. Und dann dachte ich, naja, wenn queere Menschen das machen können, also wenn ich für mein Queersein sozusagen mich nicht schämen oder verstecken muss, dann brauche ich es doch auch nicht, weil ich keine Arme und Beine habe.
Wir haben bei all den Bezeichnungen, ja, Betitelungen, die wir jetzt für dich hatten hier im Laufe der Leute-Sendung, eins vergessen, Weltentdecker. Du reist nämlich auch wahnsinnig gerne. Das ist schon lange eine Leidenschaft und vor allem in einer bestimmten Freundesgruppe. Ich glaube, inzwischen seid ihr zu fünft.
Inzwischen sind wir, ja, das wechselt manchmal so ein bisschen. Okay. Wir sind so die Kerntruppe, sind wir zu viert, aber einer ist ab und zu eben auch immer noch mit dabei, so 4 bis 5.
Okay, und vor allem einer ist ganz wichtig, weil der war auch beim Kilimandscharo dabei und hatte ich im Rucksack getragen.
Genau, das war der Thorsten, der meistens sozusagen körperlich betrachtet die wichtigste Aufgabe hat. Und was uns alle vereint so als Freunde ist, dass wir alle so ein bisschen verrückt sind. Ja, also das ist sozusagen die Zugangsvoraussetzung, um in unseren Freundeskreis mitmachen zu dürfen. Möglichst verrückt zu sein. Und so hatten wir eben irgendwann mal die Idee, Mensch, eigentlich wäre das doch auch cool, wenn ich auch mit wandern könnte. Und kam dann eben auf die Idee, naja, ich werde der erste echte Rucksacktourist der Welt. Setze mich also in den Rucksack rein und bin dann eben mit dabei.
Weil man muss dazu sagen, es ist ein stinknormaler Rucksack.
Es ist ein stinknormaler Rucksack, den wir in einem ganz normalen, handelsüblichen Geschäft sozusagen gekauft haben. Ich habe dann zwar den Verkäufer doch ein bisschen auf die Probe gestellt. Ne? Ich meine, klar, wenn da jemand wie ich ankommt und sagt, ich brauche jetzt mal einen Tracking-Rucksack und dann auch die Frage stellt, in welchem dieser Modelle kann ich eigentlich am gemütlichsten drin sitzen, dann überfordert das vielleicht den einen oder anderen Verkäufer. Aber wir haben das gemeinsam sehr gut hinbekommen.
Ich finde es total bemerkenswert, dass du ja überhaupt kein Problem mit Humor hast. Ja, ganz im Gegenteil. Also du hast ja eben, ich bin der erste echte Rucksacktourist und so. Aber es gibt Grenzen. Also wir erinnern uns an die Geschichte mit Luke Mockridge, dem Comedian, der sich lustig gemacht hat über Menschen ohne Arme und Beine bei den Paralympics. So, und dann habe ich aber gelesen, dass du Ende vergangenen Jahres trotzdem von ihm einen Inklusionspreis entgegengenommen hast.
Ja, weil ich es total wichtig finde in dieser Gesellschaft, selbst wenn jemand Fehler macht, selbst wenn jemand zwei- oder dreimal Fehler macht, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben. Ich meine, nur so funktioniert Demokratie, das ist das Wichtigste. Und ich kann mich nicht hinstellen und gegen Diskriminierung sein und gleichzeitig jemandem wie Luke Mockridge sozusagen jeglichen Kontakt zu mir verweigern. Und deswegen war es mir eben wichtig, ihn auch ein Stück weit wieder abzuholen, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Mir war es allerdings auch wichtig, bevor wir uns dann auf der Bühne begegnen und er mir den Preis übergeben darf, dass wir vorher mal sozusagen unter vier Augen schon mal einen Austausch hatten und ich ein bisschen ein Gefühl dafür kriege, macht der da jetzt auf der Bühne den nächsten Blödsinn oder hat der irgendwo ein Stück weit verstanden, was er da eigentlich falsch gemacht hat. Und das war durchaus mein Eindruck, dass ich dachte, okay, der hat es ein Stück weit verstanden und deswegen ist es wichtig, dass wir weiterhin im Gespräch bleiben, statt uns immer weiter voneinander zu trennen und weiter zu radikalisieren.
Sich selbst wertschätzen, so wie man ist. Darum geht's dir, Janis McDavid. Hier, wir haben 2 Stunden geredet in SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, das willst du gerne vermitteln in deiner Arbeit, in deinen Reden. Interessant finde ich, dass du beim Schwimmen Bewunderung erfährst, auf der Straße, im Rollstuhl, aber eher Mitleid. Also, dass da so ein Unterschied in der Perspektive ist. Treibt dich das auch ein Stück weit an, Leistungssport zu machen?
Das treibt mich vor allen Dingen tatsächlich an, Projekte und Dinge zu machen, die man von mir erstmal so nicht erwartet. Ja, wir haben alle irgendwie so bestimmte Vorurteile im Kopf, wenn es um Behinderungen geht, gerade wenn es um Rollstuhlfahrer geht und dann ist da auch noch jemand, der hat keine Arme und Beine. Ne? Da kann man ja wahnsinnig viele Vorurteile erstmal haben. Und ich finde das ja total spannend und das reizt mich auch wahnsinnig irgendwie, genau deshalb Dinge zu tun, die man von mir nicht erwartet. Also deswegen eben auch so dieser Kilimanjaro, das Leistungsschwimmen. Natürlich nicht nur deswegen, auch weil ich einfach Bock habe, Adrenalin gesteuert bin und irgendwie, glaube ich, mich am Ende des Tages von einem Mitte-30-Jährigen mit Armen und Beinen gar nicht so sehr unterscheide. Nur mit dem Unterschied, dass ich natürlich anders gucken muss, wie es dann funktioniert.
Du hast auch das gehörte dazu, eine Rennwagenlizenz gemacht. Du wolltest mal ein Rennauto fahren. Dazu gehörte auch, du musst in einer bestimmten Zeit, 7 Sekunden waren es, glaube ich, ne?
Genau.
In der Lage sein, das Auto zu verlassen.
Selbstständig, ja.
Selbstständig.
Ganz alleine. Ist natürlich auch sinnvoll, durchaus. Ich meine, im Fall der Fälle, dass man sich selber aus dem Auto evakuieren kann, ist natürlich wichtig. Und gleichzeitig war das total witzig, diese Diskussion überhaupt erstmal zu führen, ob ich denn überhaupt diese Rennlizenz machen darf oder nicht. Ne? Weil es erst hieß, nee, darfst du nicht, du hast ja keine Arme und Beine. Daraufhin habe ich geantwortet, naja, das ist ja kein Argument, das ist ja eine Tatsachenbeschreibung. So, und die dann nicht locker gelassen habe. Und das ist eben das Wichtige für mich, weil wir doch nur dadurch, wenn wir an solchen Momenten nicht locker lassen, dann gesellschaftlich auch Fortschritte erzielen können. So, und dann kam eben irgendwann so diese Aussage, ja, du musst aber selbstständig eben in 7 Sekunden aus dem Auto raus. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass die dachten, dass sie mich damit losgeworden sind.
Schafft
also es war, glaube ich, so eine Abschreckung, ne, irgendwie. Und naja, ich bin dann zur Garage, wo das Auto stand und habe angefangen zu trainieren und habe es am Ende mit Videobeweis dann aufgezeichnet, dass ich es in 6,8 Sekunden schaffe und bin dann damit zurück und dann hatte man eben keine Argumente mehr.
So, und das nächste ist dann Flugzeugfliegen.
Habe ich tatsächlich sogar auch schon gemacht.
Du hattest schon mal eine Flugstunde, ne?
Genau, ja. Ich hatte schon meine ersten Flugstunden, habe ich schon hinter mir mit dem Luftsportverein in Flotho in Nordrhein-Westfalen, die sich eben in den Kopf gesetzt haben, sie wollen mal ein Projekt umsetzen, fliegen mit Menschen mit Behinderung. Und wir waren tatsächlich schon so weit, dass ich durchaus ein Flugzeug, ein Segelflugzeug, was zumindest rechts und links angeht, selbstständig steuern konnte.
Ja, Wahnsinn. Und da ist wahrscheinlich noch nicht das Limit erreicht. Da geht noch mehr. Was du sonst beruflich machst und so, also das ist ja alles total viel. Ich meine, wie jeder Normale, bei jedem anderen Menschen stelle ich dir jetzt die Frage, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
durch eine sehr, sehr klare Fokussierung auf das, was dann ansteht. Also ich bin im Moment tatsächlich so, dass ich mich auch in der Vorbereitung von Termin zu Termin hangle. Gleichzeitig habe ich allerdings auch eine wahnsinnig gute Managerin im Hintergrund, die mir da auch den Rücken frei hält, die mir Dinge organisiert, die so viele Kleinkram, Detailfragen und so weiter und so fort für mich dann abklärt. Aber ich gestehe, es gibt durchaus Dinge, die dann jetzt auch liegen bleiben. Gerade jetzt, wo ich so intensiv im Leistungstraining unterwegs bin. Ich meine, ich gehe 6 bis 8 Mal die Woche trainieren für jeweils 2 Stunden. Ja, ich gestehe, es bleiben Dinge liegen. Also mein Zimmer wurde schon lange nicht mehr aufgeräumt.
Okay, und du hast ja auch noch 2 Wohnsitze, muss man an der Stelle auch dazu sagen. Also genau. Mehrere Zimmer aufzuräumen. Einmal
mehrere
in Bochum,
Zimmer aufzuräumen.
Einmal in Berlin.
Ja.
Das Stichwort war Schwimmen. Heute in einer Woche Drücken wir die Daumen. Ne? Es geht durch den Starnberger See. Jetzt die nächste Woche ist Trainingsvorbereitung. Es gibt bei SWR1 Rheinland-Pfalz Leute am Ende immer ein kleines Geschenk für den Gast. Und ich habe mich schlau gemacht und mir wurde gesagt, du hast einen extremen Verbrauch und Verschleiß an Handtüchern.
Ja, das ist richtig.
Und dann habe ich jetzt hier so Sporthandtücher in SWR1 Gelb. Ja? Zwei Sehr Stück cool. sind drin, wow. kannst du mitnehmen und kannst immer an uns denken, SWR1 Rheinland-Pfalz, es war für uns ein Fest, dich
Vielen Dank, dann kann ich das direkt von meiner Einkaufsliste streichen, stand nämlich tatsächlich drauf.
Echt jetzt?
Ja, wirklich, vielen Dank.
Gerne, wie machst du deine Einkaufslisten? Diktierst du sie?
Digital. Ja, entweder diktieren oder eben mit meinem Arm kann ich ja auch auf dem Touchbildschirm sozusagen dann was steuern.
Und wie hast du das Buch geschrieben, dein neuestes? All inclusive?
Das Buch habe ich tatsächlich nicht diktiert, weil, obwohl ich diktieren kann, also E-Mails diktiere ich durchaus auch mal, aber ich finde, je kreativer ein Text werden soll, und ein Buch ist ja doch am Ende des Tages, auch wenn es ein Sachbuch ist, ein kreativer Text, desto eher gehe ich doch wieder darauf zurück, entweder zu tippen oder manchmal sogar mit dem Mund zu schreiben. Also Notizen oder sowas mache ich mir dann durchaus auch mal, indem ich mir, also wie früher in der Schule, Stift in den Mund, zwischen die Zähne eingeklemmt und dann geht's los.
Und das kannst du auch immer noch und das verlernt man noch nicht.
Das kann ich auch immer noch. Mein Schriftbild ist natürlich heute ein anderes als in der Schule.
Okay. SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, mit Janis McDavid. Vielen Dank fürs Kommen und dann viel Erfolg einfach bei allem, was ansteht und die nächste Etappe jetzt erstmal das Schwimmen.
Ja, Herzlichen vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.